Gesund essen, Zeit sparen und trotzdem lecker kochen. Klingt unmöglich? Nicht mit uns. Heute zeigen wir, wie Meal Prep, also das Kochen auf Vorrat, nicht nur den Alltag erleichtert, sondern sogar gesünder macht. Von Tomatensoße, die beim Aufwärmen noch vitaminreicher wird, bis hin zu cleveren Vorratstricks aus der Spitzengastronomie. Das alles bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam und mir, Spitzenköchin Antonina Müller.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's ums Thema, das Zeit spart, Geld spart, Nerven schont und, man glaubt es kaum, auch noch gesünder macht. Kochen auf Vorrat.
Heute reden wir über Meal Prep 2.0 oder wie du sagen würdest, lieber Achim, Health Prep.
Ganz genau. Und ich verspreche, das hier hat nichts mit langweiligen Plastikboxen oder mit Gläsern im Keller zu tun oder Hähnchenreis, sondern mit Gerichten, die sogar beim Aufwärmen noch besser werden.
Bevor wir damit starten, muss ich dir aber erzählen, jetzt lache ich schon wieder, dass ich meinem Mann natürlich vor dieser Folge erzählt habe, ja, wir wollen eine Folge machen über Meal Prep. Und dann schaut er mich an wie so ein UFO und sagt, über was willst du da irgendwie eine Folge machen?
Das ist mir sehr sympathisch.
Ich muss wirklich lachen. Also Schatz, nichts, also wirklich, ich lieb dich ganz arg. Aber das war so süß, weil er das so gesagt hat. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich kannte das vorher, wenn man da nicht so in diesem Thema drin ist.
Nein.
Also Vorrat kochen, na klar. Aber irgendwann kam auch mal eine Bekannte zu mir und hat gesagt, ja, ich habe mein Meal Prep so gemacht. Denk mir, was machst du denn? Ich muss auch zugeben, ich kenne es noch nicht so lang, dieses Wort. Also für alle, die dem Englischen auch nicht so und mächtig sind und auch diese Wörter einfach nicht so kennen, es geht heute um Vorratkochen.
Genau. Und also auch wenn man es mir gerade nicht ansieht, aber wie ihr wisst, ich bin Figurpendler und ich habe auch schon mal die ein oder andere Sixpack-Challenge gemacht und dafür mein Essen vorgekocht. Ich hatte auch schon mal ein Sixpack tatsächlich, aber es steht mir überhaupt nicht.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht.
Habe ich mir überlegt. So, deshalb liegt da heute ein bisschen Wäsche drauf auf dem Sixpack. Ist lange her, musste damals erstmal auf eine Tupper-Party, kennt ihr vielleicht noch, ne? Kaufst du so 25 Dosen, kriegst du eine mit dazu.
Und man muss auch
eine kaufen. Du stiefelst da mit 90 Dosen irgendwie raus, kannst den Eiffelturm nachstapeln und so im Kram. Also, ich hatte aber ein Sixpack und habe auch schon Essen auf Vorrat gekocht beziehungsweise Meal Prep gemacht. Eine Freundin von mir war die absolute Meal Prep Königin, nämlich Sophia Thiel. Die hat eine Zeit lang, hat sie sogar in einschlägigen Gourmet-Tempeln das Porzellan vom Tisch geräumt und hat eiskalte ihre Futterboxen da aufgetürmt. Echt schön. Also das erinnere ich mich noch gern irgendwie dran. Ist so absolut Anti-Knicke. Und meist fragte sich dann noch ganz unschuldig den Oberkellner, ob sie vielleicht ob sie mal die Küche benutzen kann, um sich das Essen oder das Gepreppte irgendwie warm zu machen. Macht man sich gleich unbeliebt. Also so soll es natürlich auch nicht sein, aber sie ist ja heute auf dem anderen Weg. Aber das waren so unsere Meal-Prep-Zeiten und so. Und
viele kennen das ja einfach. Also klar, das hört sich jetzt nach viel und hin und her, aber das hat ja jeder schon mal gemacht. Das muss man auch ehrlich sagen. Bedeutet, jeder kennt die gute alte Brotzeitdose, ja. Und man richtet sich was her, wenn man unterwegs ist, egal zum Picknick. Hat ja alles schon ein bisschen mit Meal Prep zu tun, ne? Das muss man ja.
Ja, das frühere Meal Prep war ja das Eingemachte im Keller. Wenn ich da an den Keller von meinen Großeltern denke, boah, das war wie so ein Kuselkabinett. Wenn du da runter marschiert bist, war immer.
War ein Schrumpelkopf dabei, oder wie? Das ist meine Assoziation.
Nein, aber das war einfach so aus wie in so einem Kuriositäten irgendwie Kabinett irgendwie.
Weil alles eingekocht wurde.
Alles eingekocht und es stand dann in den Einmachgläsern und so. Dann war es halt in diesem schaurigen Keller. Also das hatte schon irgendwie was Mysteriöses. Also wenn ich da dran denke, ist ja heute nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Ja, obwohl in manchen Kellern sieht es wahrscheinlich schon. Also ich mache auch viel vor. Eine gute Freundin von mir, die wohnt gar nicht weit weg von mir, die macht alles ein. Alles aus ihrem Garten. Ich kriege so viele Gläser von ihr, da freue ich mich immer. Vielen lieben Dank.
Ja, klar, heute ist es ja oftmals auch schon fast irgendwie so ein optischer Trend. Ne? Ja. Also ich, das ist ja schon ein paar Jahre her, als ich in New York war und so, da war auch das Eingemachte, ne? Und Mix Pickles und so in Gläsern, die sich da gestapelt haben in den Fenstern. Das sieht ja auch echt nett aus und sieht auch in der Küche super aus. Aber früher war es halt klassisch so eingemacht in Gläsern und dann irgendwie im Keller, gehst mal in den Keller und holst mal ein Glas Sauerkirschen irgendwie hoch.
So eine Staubschicht nicht, drauf.
Gruselfaktor.
Also heute machen wir es auf jeden Fall sehr schön. Wir erklären da wirklich auch viel drüber. Und auch gerade beim Einkochen gibt es ein, zwei Tipps und Tricks, wo wir heute wirklich auch nochmal drauf eingehen. Ja gut, dann lass uns gleich mal reinstarten. Ich bin ja super gespannt, du weißt immer. wie aus Aufwärmen plötzlich gesund werden kann, wenn ich das mal so in meinen Worten sagen kann.
Klar. Und ich erkläre, warum Meal Prep im Grunde die älteste Ernährungsform der Welt ist oder Konservierungsform.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Also Achim, fangen wir ganz, ganz, ganz von vorne an. Seit wann kocht man denn eigentlich auf Vorrat? Ich meine, Meal Prep klingt ja total modern. Ja, das Wort hat man jetzt schon, aber irgendwie ist das doch nichts Neues. Du hattest ja schon vom Keller erzählt und
also noch älter.
Noch älter wahrscheinlich, ja. Oder?
Also das Kochen auf Vorrat ist tatsächlich so alt wie das Kochen selbst und damit eins der ältesten Ernährungskonzepte der Menschheit. Schon lange bevor es Kühlschränke, Tupperdosen und Gefriertruhen gab, mussten Menschen Wege finden, die Nahrung natürlich zu konservieren, haltbar zu machen. Vor rund 10.000 Jahren, also mit Beginn der Sesshaftigkeit und des Ackerbaus, stand erstmals die Frage im Raum, wie übersteht man Zeiten, in denen nichts wächst oder geerntet werden kann? Und die Antwort lautete, konservieren. Und genau da beginnt die Geschichte des Vorratskochens. Unsere Vorfahren nutzten, was sie zur Verfügung hatten, also Sonne, Wind, Salz, Rauch oder eben auch Milchsäurebakterien, Thema Fermentieren. Wir haben Fleisch getrocknet, Fisch geräuchert, Gemüse eingelegt in Salzlake und entdeckten dabei ganz nebenbei das Prinzip der Fermentation. Und diese uralte Methode, also das Vergären von Lebensmitteln durch Mikroorganismen, war, so kann man sagen, revolutionär, denn sie machte Lebensmittel nicht nur länger haltbar, sondern auch sicherer und teilweise sogar auch gesünder. Und schon im alten Ägypten und in Mesopotamien gab es Vorratstöpfe, Gargefäße und kühle Lagerstätten, frühe Vorläufer unserer heutigen Kühlmöglichkeiten, also des Kühlschranks, Gefriertruhe und so. Und es gab auch, das habe ich auch schon mal erwähnt, so diese Kalebassenkürbisse, auch das hat man mal eingesetzt oder so quasi, um Lebensmittel haltbar zu machen, also getrocknete Kürbisse. Ja, also
super spannend.
Sehr alt.
Es ist wirklich sehr alt.
Zum Glück, wahrscheinlich gibt es auch noch von damals irgendwelche Überreste. Ja. Aber essbar wird da heute nichts mehr sein.
Ja, aber richtig cool eigentlich, wenn du denkst, du musst dir wirklich so viel Gedanken drüber machen, wie kann ich mein Essen überhaupt konservieren? Ja, und da kommen so Sachen, wo wir ganz selbstverständlich, klar, wir machen Kühlschrank auf. Ja. Und darum finde ich das schon sehr, sehr spannend, wie das Ganze eigentlich zustande kam. Ja.
Es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir überhaupt, also sesshaft natürlich, aber auch neue Gebiete erkunden konnten, weil wir auch was mitnehmen konnten. Wir waren also nicht darauf angewiesen, auf die Jagd und dass uns jetzt gerade mal irgendwas über die Füße läuft und was sondern dass wir natürlich auch Wegstrecken zurücklegen konnten und konnten uns von unserem Land, von unserer Sesshaftigkeit auch entwickeln, woanders hinsiedeln. Ne?
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich daraus quasi immer eine neue Technik. Im 19. Jahrhundert erfand der Franzose Nicolas Appert, wahrscheinlich habe ich das wieder falsch ausgesprochen, wie meine französischen Freunde sagen würden, der hat das Einkochen erfunden in luftdichten Behältern, also die Geburtsstunde der Konservendose. Das ist eigentlich so der Urvater. Und kurz darauf entdeckte Louis Pasteur, warum das funktioniert. Also Hitze tötet Mikroorganismen ab, das Prinzip der Pasteurisierung. Ab dem 20. Jahrhundert revolutionierten dann Kühlschrank, Tiefkühltruhe und schließlich die Mikrowelle die Vorratsküche vollständig. Also der Herr Pasteur hat genau das erfunden, was halt oftmals, gerade wenn es halt ums Fermentieren geht, zwar, und das war ja früher sehr entscheidend, dass man Mikroorganismen Keim tötet, macht natürlich auch Lebensmittel wie was Fermentiertes auch weniger gesund, muss man auch dazu sagen. Und spätestens mit der Erfindung von Tupperware in den 50er Jahren wurde das Kochen auf Vorrat dann endgültig alltagstauglich. Das ist jetzt so ein kurzer Abriss zur Geschichte.
Und heute wird's wieder Trend. Du siehst, es kommt alles wieder, aber diesmal eher auf Instagram statt im Kellerregal, würde ich sagen.
Ja, interessanterweise entstand dieser Trend nicht etwa aus der Spitzengastronomie oder aus der Szene der Haltbarkeit oder wie man quasi nachhaltiger Lebensmittel verarbeitet, sondern aus der Fitness- und Bodybuilding-Szene in den USA. Dort wollten Athletinnen und Athleten ihre Makronährstoffe, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, exakt planen, um dann halt Training, Regeneration optimal zu steuern. Und die haben dann eben ihre Mahlzeiten gleich für mehrere Tage vorbereitet, portioniert, grammgenau und dann in Boxen gelagert. So, und haben festgestellt, es spart halt nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven. Ne? Mhm. Man hat es halt einfach mit dabei. Und mit Social Media bekam das Ganze dann eine neue Bühne. Auf Instagram, TikTok und Co. tauchten dann plötzlich perfekt arrangierte Bento-Boxen mit Meal-Prep-Ideen auf. Hübsch angerichtet, farbenfroh, clean. Der Hashtag Meal-Prep millionenfach geteilt. Und aus einem Bodybuilding-Hack wurde ein globaler Ernährungstrend. Heute geht's bei Meal-Prep aber längst nicht mehr nur um Kalorien oder Makronährstofftracking oder Diätkontrolle, sondern auch um Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und eine bessere Struktur oder eine Vereinfachung des Alltags.
Okay, okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische. So, was bringt dieses Vorkochen?
Oder bei der Box.
Bei der Box, bei der Bento-Box. Was bringt das Vorkochen denn wirklich? Außer, dass man, klar, weniger Abwasch hat, aber so im Ganzen muss es ja bestimmt auch irgendwas, ich kenne dich ja,
wissenschaftlich,
wissenschaftlichen Vorteil haben.
Also wissenschaftlich gesehen hat das Vorkochen gleich mehrere Vorteile. Wer Mahlzeiten plant, kauft gezielter ein, das reduziert natürlich die Lebensmittelverschwendung, Food Waste, nachweislich um bis zu 40%. Das ist schon mal echt ordentlich. Gleichzeitig sinken die Kosten pro Portion, weil eben größere Mengen effizienter eingekauft und verarbeitet werden können. Auch der Energieverbrauch ist niedriger, wenn man einmal kocht statt fünfmal am Tag den Herd anschmeißt, ist auch klar. Und Menschen, die regelmäßig vorkochen, ernähren sich nachweislich gesünder. Eine Studie der Sorbonne Universität in Paris hat gezeigt, dass Meal Preppers im Schnitt mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte essen und seltener zu stark verarbeiteten Fertigprodukten greifen. Ihr Essen hat also eine höhere Nährstoffdichte. Sie nehmen im Schnitt weniger Zucker und Salz zu sich und haben ein geringeres Risiko für Übergewicht. An der Stelle noch einmal dazu, weil es ja immer irgendwie zu Missverständnis kommt. Also ich würde eher sagen, haben eine höhere Mikronährstoffdichte. Wenn man von Nährstoffdichte spricht, dann ist man ja oft bei, naja, halt einen höheren Fettgehalt, ne, auf eine kleine Menge halt auch viele Kilokalorien. Aber hier ist die Rede eben von einer höheren Mikronährstoffdichte. Spannend ist auch der psychologische Aspekt. Wer sich einmal pro Woche bewusst mit seinem Essen beschäftigt, steigert die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, das eigene Wohlbefinden aktiv beeinflussen zu können, also dass man das besser im Griff hat. Mhm. Man muss nicht jeden Tag neu entscheiden, was man kocht, und das reduziert nachweislich Stress und auch die Entscheidungsmüdigkeit. Kennst du vielleicht
ganz viele haben
so, oh, komm, entscheid du jetzt mal, ich will jetzt nicht schon wieder, was wird da jetzt irgendwie gekocht und so, und dann kommt doch irgendwas, was vermeintlich einfacher ist, so mein Einkaufskorb oder beim Autofahren oder so, und man bereut es dann hinterher. Im Grunde ist Meal Prep also nichts anderes als die moderne Version der Vorratsküche, nur auf, naja, ich würde sagen, schon wissenschaftlicher Basis. Es verbindet die älteste Ernährungsstrategie der Menschen mit moderner Ernährungsphysiologie, also planvoll, nährstoffbewusst, mikronährstoffbewusst, nachhaltig und effizient. Was früher also dem Überleben diente, ist heute ein Weg, Zeit zu sparen, gesünder zu leben und Ressourcen zu schonen. Oder wenn man so will, früher ging es ums Einmachen, heute ums Dranbleiben.
Tja, also quasi weniger Stress, weniger Müll. Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich mache das wirklich auch ganz oft, auch bei Soßen und dem Ganzen. Ich koche mir da wirklich schon immer was vor. Also an alle, jetzt ran an die Töpfe und mal wieder vorkochen, würde ich sagen.
Ja, ein oft unterschätzter Bonus ist die Qualität der Mikronährstoffe, also die Mikronährstoffqualität. Einige Gerichte, Mahlzeiten gewinnen durch Vorkochen oder durch das Erhitzen tatsächlich an gesundheitlichem Wert. Gekochte Hülsenfrüchte lassen sich in Portionen einfrieren, liefern über die Woche Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß, Eisen, Folat. Gekochte, abgekühlte Vollkornreis oder Kartoffeln, ne, also wenn man die 12 Stunden abkühlen lässt, dann bildet sich resistente Stärke, die das Mikrobiom füttert und die Blutzuckerantwort etwas abflacht, ist auch etwas weniger an Kilokalorien dann tatsächlich drin als in alle Stärkeprodukten. Und das heißt, Vorkochen ist nicht nur praktisch, es ist in vielen Fällen ernährungsphysiologisch sogar gut und klug.
Und es ist ganz schön cool, muss ich ehrlich sagen, weil das wusste ich lang auch nicht mit dieser resistenten Stärke, und das finde ich echt mega.
Ja, das sind so kleine Hacks irgendwie, wo man immer gedacht hat, naja, möglichst frisch auf den Tisch und bloß nichts irgendwie auf Vorrat und so. Aber heute wissen wir, dass das ganz, ganz viele Vorteile hat.
Ja, so, und
auch, dass unser Essen in vielerlei Hinsicht wirklich massiv gesünder wird.
Kannst du da noch mal ein Beispiel sagen oder was du so da hättest?
Also ein Klassiker, ein Paradebeispiel sind bei mir immer die Tomaten, ne? Also wenn man die erhitzt, also die Tomate merkt merkt schon, wenn man die vom Strauch nimmt, wird eigentlich gesünder und schüttet Lycopin aus. Lycopin ist dieser rote Pflanzenfarbstoff, der eigentlich für Fressfeinde als Warnsignal dient oder auch in bestimmten Fällen, hallo, hier bin ich, ne, friss mich und trag mich in die Welt. Das gibt's natürlich auch. Also die merkt es und schüttet von diesem Stoff Lycopin aus. Und wenn man die Tomate erhitzt, also kocht oder als Dosentomaten verwendet, steigt die Bioverfügbarkeit von Lycopin zusätzlich.
Auch die Dosentomate?
Ja, ja, absolut. Die Dosentomate, noch besser die sonnengereiften. Und wenn man die Mini-Dosentomaten noch nimmt, dann ist man ganz vorne dabei.
Das finde ich so cool.
Weil dieses Lycopin sitzt in der Schale und unter der Schale. Mhm. Also der Haupt- und die kleinen, die Mini-Tomaten haben natürlich einen wesentlich größeren Schalenanteil, als wenn du jetzt so eine große Fleischtomate nimmst.
Ja,
deshalb sonnengereift ist in der Regel immer gesünder. Mhm. Und deshalb sonnengereift, dann eben Mini-Tomaten und dann hat man einen hohen Schalenanteil. Also ruhig auch mit Schale verwenden und dann durchdrücken und in irgendeiner Form dann mitessen. Das hat schon deutliche Vorteile. Eine Studie im Journal of Agricultural and Food Chemistry hat gezeigt, dass wir bis heute zu 3-mal mehr Lycopin aufnehmen, wenn Tomaten gegart statt roh verzehrt werden. Also schon mal, das ist schon mal stark. Ganz klar so, nicht immer frisch und roh ist gesünder. Lycopin ist ein, also dieser sekundäre Pflanzenfarbstoff, ist ein starkes Antioxidant, sehr starkes, das unsere Gefäße schützen kann, Entzündungen hemmt und die Zellen vor oxidativem Stress bewahrt, ist auch gut für die Haut, also Menschen, die viele Tomaten essen, beispielsweise Italien, Spanien und so, die haben einen besseren Hautschutz. Das alleine durchs Tomatenessen und wenn die dann noch so gemacht ist wie die Oma, ne, eine italienische, die auch noch schön einkocht und dann immer wieder erhitzt wird und dass man die Vorrat macht, dann gewinnt die nur an gesunden Inhaltsstoffen, an Lycopin und deshalb sind klassische Meal Prep Gerichte wie eben Tomatensoße oder Ofengemüse nicht nur lecker, sondern regelrechte Zellschutzprogramme.
Also Leute, ich sag's euch, mehr Tomatensauce, weniger roher Tomatensalat. Also das gefällt mir. Gilt das auch für anderes Gemüse oder ist da die Tomate schon Einzelkämpfer?
Ja, auch karotinhaltiges Gemüse, also Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln eignen sich hervorragend fürs Vorkochen und auch Erhitzen. Das enthaltene Beta-Carotin, also Vorstufe des Vitamin A, ist hitzestabil und wird durch ein wenig Fett sogar besser aufgenommen und die Bioverfügbarkeit steigt beim Erhitzen. Also wir können die Inhaltsstoffe, die werden jetzt in dem Fall nicht mehr, sondern wir können die eben besser durch Erhitzen und durch das Öl aufnehmen. Und dann kann der Körper eben daraus Vitamin A bilden. Das ist wichtig für die Sehkraft, also für oder gegen Makuladegeneration, Thema Nachtblindheit und so. Gut für das Immunsystem und auch für unsere Haut. Dann Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen oder Kichererbsen sind die Klassiker im Meal Prep, sind nicht nur extrem nährstoffreich, sondern auch stabil beim Einfrieren oder auch beim Wiedererwärmen, liefern hochwertiges pflanzliches Protein, Eiweiß, Eisen, Folat, Ballaststoffe, die Darmflora stärken, den Blutzucker stabilisieren und lange sättigen. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Hülsenfrüchte essen, niedrigeres Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass es da auch Hinweise gibt, dass Hülsenfrüchte auch im Zusammenhang stehen mit dem Thema Langlebigkeit. Mhm. Also, dass man da schon Wert drauf legen sollte, mehr Hülsenfrüchte zu essen, dass es Sinn macht und auch mit uns mit einer längeren Lebensspanne belohnen kann. Und man weiß noch nicht so genau, warum bei den Hülsenfrüchten. Also wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass die eben gut für unsere Darmflora sind. Und der Darm, das habe ich ja in anderen Folgen schon auch häufig gesagt, hat natürlich eine Auswirkung auf die Stimmung, hat eine Auswirkung auf unseren Stoffwechsel, hat Auswirkungen auf die Gesunderhaltung und dass es damit eben im Zusammenhang steht.
Also wer da noch Interesse hat, kann da gern mal reinhören in unsere Folge Hülsenfrüchte, weil die war auch super spannend. Da geht es nämlich wirklich auch viel darum. Aber jetzt zum Getreide, Achim. Wir haben ja vorhin drüber geredet, oder du hast es schon mal kurz angeschnitten, dass Reis, Kartoffeln nach dem Abkühlen sogar besser werden. Mhm. Also anscheinend stimmt's ja, du hast es ja schon kurz angeschnitten, aber was passiert da?
Also ein Geheimtipp aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind Getreide und sogenanntes Pseudogetreide wie Vollkorn, Reis, Hafer oder Quinoa. Wenn man die vorkocht, abkühlen lässt, also 12 Stunden so in der Regel und später wieder aufwärmt, also leicht erwärmt, bildet sich sogenannte resistente Stärke. Das ist ein Ballaststoff, der im Dünndarm nicht mehr vollständig verdaut werden kann. Das freut unsere Darmbakterien, weil resistente Stärke mögen die gern als Snack. und es hilft gleichzeitig, den Blutzucker stabil zu halten. Eine Studie aus Nutrition und Metabolism hat gezeigt, dass abgekühlte Kohlenhydrate so den Insulinbedarf senken und den Stoffwechsel langfristig entlasten. Also es bedeutet, die Insulinausschüttung ist effizienter. Wir brauchen nicht so viel Insulin dann über den Tag. Und je weniger Insulin ausgeschüttet wird oder umso kontrollierter Insulin ausgeschüttet wird, umso niedriger ist der Heißhunger und umso höher läuft parallel die Fettverbrennung. Also es hat Vorteile. Und es ist natürlich ein super, super Futter für eben unsere Mikroorganismen. Und das hängt ja wieder zusammen auch mit der Verkettung Butyrat und so weiter, habe ich auch schon öfter erzählt. Und Darmbarriere.
Bitte? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich stelle mir das doch immer so bildlich vor, wenn du mir das erzählst, habe ich gesagt, da feiern die eine Party. Wenn die resistente Stärke bekommen, da freuen die sich und da feiern die und die können es.
Ich habe das jetzt vermieden zu sagen, weil viele dann immer denken, oh, dann feiern die eine Party, das heißt, oh, da ist Rambazamba im Darm. Aber das kann man zumindest reduzieren, wenn man die Produkte auch, also wenn es Brot ist oder so, wenn man den Teig ruhen lässt, auch über eine lange Zeit, also ideal 24 Stunden wäre sensationell. Und dann übernehmen eben die Mikroorganismen schon im Teig das, was unsere Mikroorganismen dann im Darm übernehmen müssten. So, ne? Und diese, man kennt das ja, wenn man Teig mal rumlässt, schlägt er so Blasen. Die entstehen dann also nicht bei uns im Darm, sondern vorher schon bei der Teigruhe.
Also den Teig immer schön gehen lassen, 24 Stunden.
Ja, ist super. Ist super erhöht, massiv die Bekömmlichkeit und so. Ne? Dann gibt es noch die Kohlgewächse, also Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, randvoll mit sogenannten Glucosinolaten, also schwefelhaltige Pflanzenstoffe mit entzündungshemmender und krebsvorbeugender Wirkung. Wenn man Kohl kurz blanchiert oder anbrät, bleiben die Stoffe nicht nur stabil, sondern werden durch den enzymatischen Umbau teilweise erst aktiviert. Deshalb ist es wichtig, also gerade bei Rosenkohl und so, der ja der allergesündeste aller Kohlsorten ist.
Der beste für mich.
Dass man den schneidet und zerzupft, also ruhig die Blätter zerzupft, also nicht im Ganzen dann verarbeitet. Und dann kann es helfen, dass man am Ende, also wenn man den jetzt wirklich mal kocht, man sollte den jetzt nicht zu lange garen, das ist anders als bei der Tomate, dass man dann nochmal einen Löffel Senf dazu gibt oder Meerrettich.
Okay.
Und da steckt ein Enzym drin, was eben diese gesunden Glucosinolate in die eigentlich gesunden Verbindungen umwandelt.
Ah, okay. So.
Und dieses Enzym ist ein Hitzesensibelchen und geht dann kaputt. Und wenn man das dann quasi am Ende mit dazu gibt, wenn man es zubereitet hat, dann wird das sozusagen reaktiviert und die Glucosinolate verwandeln sich in diese besonders gesunden Stoffe, die sogenannten Isothiocyanate.
Also ich finde es super spannend, weil genau auch beim Kohl, ich glaube, das machen ja alle falsch. Jeder kennt so diesen totgekochten Rosenkohl und das ist auch übrigens der Grund, warum ganz viele bei mir im Restaurant sind und dann sagen, oh, nee, Rosenkohl, Wirsing, das mag ich alles nicht, aber es geht ja auch gut. Also, aber da kommen wir später.
Das geht sehr gut. Also wie ich weiß, ich war nie ein Rosenkohl-Fan und dann habe ich auf Hawaii mal Rosenkohl gegessen und das war eine Sensation und ich hätte das nie gedacht. Also du kennst ja die Tricks, Zitrone und so, dann hat das nicht mehr so den klassischen Kohlgeschmack.
Schön.
Aber mir ist wichtig, nochmal dazu zu sagen, und das wird überall, auch in den Medien, auch falsch erzählt. Kohl ist natürlich von Haus aus schon sehr gesund, mit diesen Glucosinolaten. Aber dieses Enzym, diese Myrosinase, macht den erst sehr gesund oder verwandelt den in den absoluten Gesundheitsturbostoff Isothiocyanate.
Also nicht totkochen.
Kohl. Ja, oder man macht den Trick und fügt am Ende eben Senf oder Meerrettich wieder mit dazu. Dadurch hat man wieder dieses, also man erhöht natürlich auch, also die Glucosinolate sind eigentlich relativ hitzestabil. Mhm. Das Enzym ist es nicht.
Ah, ja.
So, ne? Also was dann quasi für die Verwandlung sorgt.
So füge ich das dann nochmal hinzu.
Okay. Ne? Weil das ein Sensibelchen ist, ne? Und geht halt durch Hitze kaputt und dann reaktiviert quasi dieser Senf oder Meerrettich quasi diese Umwandlung in diese besonders guten Turbogesundheitsstoffe.
Perfekt, habe ich aufgeschrieben.
Aber was noch ein Trick ist bei der ganzen Kohlverarbeitung, und da würde man auch denken, oh ja Gott, möglichst im Ganzen so, und das stimmt ja auch häufig, aber beim Kohl ist es so, wenn ich den schneide.
Das finde ich auch spannend, weil du das gesagt hast.
Oder kaue.
Ja, umso länger
kauen. Findet dieser enzymatische Prozess eben schon statt. Dieser Umbau. Und deshalb ist es wichtig. Deshalb würde ich den schneiden und schon mal so 10 Minuten, Viertelstunde liegen lassen, bevor ich den weiterverarbeite. Und am Ende, wie gesagt, der Senf. oder Meerrettich trinken. Mhm. Aber auch Rote Beete ist ein echtes Meal Prep Wunder. Sie hält sich lange, ob gekocht, vakuumiert, frisch verarbeitet, und ihr Nitratgehalt bleibt stabil, und das darin enthaltene Nitrat wird im Körper zu Stickstoffmonoxid, NO, umgewandelt. Ein Molekül, das die Blutgefäße erweitert, den Blutdruck senkt und sogar die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das ist ganz spektakulär, wie ich finde. Man kriegt ja immer so bei Nitrat, denkt man sofort an Düngemittel oder so.
Ja, an was Schlechtes.
Aber im Gemüse ist das wirklich toll. Da sollte man aber darauf achten, dass man eben gut kühlt. Ne? Also bei der roten Beete, ähnlich wie beim Spinat, dass man, das kommt von früher, ne? So Mikroorganismen zersetzen dann, und dann können Nitrosamine entstehen und so, die natürlich nicht so gesund sind. Aber dass man eben den gut kühlt und dann erhitzt, und dann ist es auch kein Problem. Also nicht einfach in der Küche stehen lassen, dann die Boxen und so, sondern ja. Zur roten Beete, wer die Folge nicht gehört hat und so. Rote Beete ist wirklich toll, weil es auch die Lebensqualität erhöhen kann, oder gerade bei Blutdruck, Bluthochdruckpatienten. Mhm. Natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt, aber da kann tatsächlich so ein paar Schlucke, 250 Milliliter Rote Beete-Saft, den systolischen Blutdruck um so einige Prozentpunkte senken, und das auf natürlichem Wege. Und das Positive ist, dass dieses Nitrat oder das, was zu Stickstoffmonoxid wird, dass der Körper das selber reguliert und da hinten schickt, wo es wirklich gebraucht wird.
Hm. Aber so wie ich dich kenne, ja, also wir haben ja schon wirklich ganz oft über Zwiebeln und Knoblauch geredet. Die dürfen doch bestimmt jetzt auch in der Vorratsküche nicht fehlen, oder?
Also bei Zwiebeln und Knoblauch lohnt es ebenfalls, wenn man die vorschneidet, bevor man die verarbeitet. Die enthalten Alin, das beim Zerkleinern durch das Enzym Alinase in Allicin umgewandelt wird. Also ähnlich im Prinzip wie beim Kohl, dass es da so bestimmte Prozesse gibt. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff mit einer hohen antibakteriellen, antioxidativen und gefäßschützenden Wirkung. Wenn man Knoblauch nach dem Schneiden oder Pressen, ist noch besser bei Knoblauch. Also je mehr da diese Wundstellen sind am Knoblauch oder auch bei der Zwiebel, umso besser ist es, weil an diesen Wundstellen, an diesen Schnittstellen, bildet der Knoblauch und die Zwiebel die gesunden Inhaltsstoffe aus.
Ach so.
Also, und deshalb möglichst klein schneiden.
Oder diese Knoblauchreiben. Weißt du, wie ich meine? Diese Knoblauchreiben machen
super,
dann voll Sinn.
Genau. Total. Dann wird er halt ordentlich verletzt und bildet diese Schutzstoffe aus. Und dann einen Moment ruhen lassen. Und dann merkt man auch, dass er so richtig nachzieht.
Okay. Also
es riecht ja dann gesund.
Ja, man kennt es ja auch so richtig, wenn man dann in die Küche kommt, wenn das irgendwo liegt oder man mal auch ein Stück vergessen hat. Das ist ja ein krasser Geruch.
Das ist Gesundheit pur, muss man wirklich sagen.
Okay. Ja.
Und also bevor man den dann erhitzt oder so 10 Minuten Ruhe lässt, dann hat man quasi die Verstärkung der gesundheitsfördernden Stoffe, die da drin stecken.
Ich glaube, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden nur noch Zwiebeln vorschneiden und
Knoblauch. Ja, bitte, bitte. Weil es ist, ich finde, es ist so einfach. Ne? Ja. Genauso, wenn man Champignons, quasi mit der Lamellenseite, bevor man die isst, einfach mal, oder Pilze insgesamt, mal so eine Stunde, zwei ins Helle stellt, auf die Fensterbank legt oder in die Sonne legt, dann werden es zu absoluten Vitamin-D-Raketen. So, und da haben wir ja sowieso ein Problem, auch in der dunklen Jahreszeit, also auch das, finde ich, wo quasi die Verarbeitung dann einen Mordsinn macht und was so ein echter Foodhack ist. Dann sind da noch Hafer und Nüsse, beides hervorragende Vorratslebensmittel, sind lange haltbar, liefern Tryptophan, Magnesium, B-Vitamine, die für die Serotoninbildung wichtig sind, also für unser Wohlfühlhormon. Serotonin ist wichtig, also für das Wohlbefinden. Und sie tragen dazu bei, dass die Stimmung und das Energielevel stabilisiert wird. Also perfekt für Meal Prep, Frühstücke oder auch Snacks, Nüsse. Ein kleiner, aber entscheidender Tipp: wenn man antioxidativ wirksame Zutaten wie Tomaten, Karotten, Grünkohl, Rosenkohl mit etwas gesundem Öl kombiniert, zum Beispiel eben mit einem nativen Olivenöl oder mit einem Rapsöl. Das sind super Öle an der Stelle mal. Steigert es die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine, also A, D, E und K, und Carotinoide deutlich. Deshalb ist es immer wichtig, dass man da einen Schuss, keine Angst haben, und gutes Öl und Schuss mit dazu gibt. Das ist biochemisch belegt und macht viele klassische Kombinationen, Tomaten mit Olivenöl, Kürbis, Walnüsse und so, wirklich sinnvoll. Und mein Tipp an der Stelle: die Lagerfähigkeit, je gesünder das Öl, umso weniger lange sollte man's lagern. Mhm. An der Stelle dann eher kleine Flaschen kaufen, die auch noch dunkel sind, dass man es vor UV-Licht schützt. Also meistens sind die an so grünen Flaschen drin und die nicht aufs Fensterbrett stellt, ja, sondern an einem kühlen Ort dunkel lagert und jetzt nicht diesen riesen Kanister, wie das meine Eltern so gerne mal tun, am Jahresanfang irgendwie von jemand aus dem Italienurlaub sich da hinstellt. Da ist die Gefahr, dass das dann ranzig, ja, wird und dann nicht mehr so gesund ist.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
So, jetzt bin ich neugierig. Du hast ja vorhin schon von Fermentation gesprochen oder du hast es erwähnt. Natürlich kenne ich das auch. Ich mache das auch super gern. Aber jetzt erklär es uns bitte nochmal, weil mir macht es ja dann immer so meine Schlüsselerlebnisse. Warum ist es so gesund oder warum gilt es als gesund?
Ja, enorm. Also Fermentation ist tatsächlich, gehört zu den ältesten Vorratstechniken überhaupt und gleichzeitig ist sie eine der spannendsten aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Im Prinzip ist die Fermentation kontrollierte Mikrobiologie, also Milchsäurebakterien, Hefen oder spezielle Schimmelpilze wandeln Zucker und Stärke in Säuren, Gase oder Alkohol um und dadurch sinkt der pH-Wert und krankmachende Keime werden verdrängt und das Essen wird haltbarer. Mhm. Aber dabei passiert noch mehr. Während der Fermentation entstehen nämlich neue bioaktive Substanzen, etwa B-Vitamine, B2, B12, die sonst kaum in Pflanzen vorkommen. Aha. Also fermentierte Lebensmittel wirken außerdem probiotisch, ne, also Unterschied zu präbiotisch. Präbiotika sind Ballaststoffe, Probiotika sind die lebenden Kulturen. Also sie enthalten lebende Mikroorganismen, das Mikrobiom im Darm stärken und ganz wichtig sind. Also man futtert sozusagen die lebenden Kulturen. Studien haben gezeigt, wer regelmäßig fermentierte Produkte isst, hat mehr mikrobielle Vielfalt. Das ist sehr gut. Also die Diversität unseres Mikrobioms, der Darmflora, steigt. Man hat weniger Entzündungsmarker und oft sogar eine bessere Stressresilienz. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, was auch eine Auswirkung hat auf die Stimmung und so. Also ein Schlüssel ist, dass das Butyrat, die Buttersäure, da eben eine wichtige Rolle spielt. Die wird wiederum gebildet von diesen Mikroorganismen. Mhm. Deshalb ist Fermentiertes so wichtig, aber bei Fermentiertem sollte man immer darauf achten, wie gesagt, dass es eben nicht pasteurisiert ist, was damals für die, Herr Pasteur, dass man sie zu stark erhitzt, weil es sind Lebewesen, die dann natürlich wieder kaputt gehen.
Da muss man echt dann auch mal auf die Verpackung gucken, wenn man was kauft, weil unbedingt. Oft ist das wirklich ganz versteckt.
Also, und lasst euch nicht fehlleiten, oft steht drauf frisches Kraut.
Genau.
Oder frisches Fasskraut, darauf wo man dann immer denkt, naja Gott, so, aber es ist trotzdem, natürlich mag es frisch sein, wird aber trotzdem erhitzt, um es länger halt.
Ja, klar.
Und also da wird man oft, ich würde jetzt nicht von der Täuschung, aber veräppelt.
Mhm. So, ja, wenn man es gar nicht weiß, das ist ja oft das Problem. Man denkt ja gar nicht drüber nach, man kennt, okay, das tut gut, man will das essen, macht Sinn. Aber da muss man wirklich ganz genau schauen. Oder man macht es selber.
Genau, man wird halt fehlgeleitet. Ja. Außer man kann es natürlich auch selber machen. Auch das hatten wir schon in unserem Podcast. Das günstigste Gericht der Welt, wie man Sauerkraut am besten selber macht, dann weiß man natürlich, wie man es macht, dass man es nachdem man es selber hergestellt hat oder gekauft hat, eben nicht zu lange erhitzt. Und das Beste aber daran ist, fermentierte Lebensmittel sind bekömmlicher. Tatsächlich. Mhm. Viele Menschen vertragen halt Kohl oder Hülsenfrüchte schlecht, aber durchs Fermentieren werden schwerverdauliche Zucker, ne, also oft auch FODMAPs, ne, sind schwerverdauliche Kohlenhydrate, abgebaut, bevor wir die halt essen sozusagen. Die machen quasi wie so eine Vorarbeit, ist beim Brot genauso. Das heißt eben weniger Blähung, bessere Nährstoffaufnahme. Und aber du hast ja eh Tricks, ne, wie das Fermentieren wirklich klappt, ohne Schimmel.
Ja, das ist halt, also beim Fermentieren ist es eigentlich gar nicht schwer, aber da ist wirklich Hygiene, Hygiene, Hygiene. Also es ist echt lustig, weil wir haben mal was gemacht und da haben wir wirklich kurz mal nicht aufgepasst und da haben wir es echt ganz gut gesehen, Achim, das finde ich ganz gut. Da haben wir wirklich drüber geredet und haben gesagt, komm, Hygiene, haben das Glas fertig gemacht und das eine Glas haben wir wirklich drauf geguckt und beim anderen nicht. Und du hast dann wirklich nach ein paar Tagen gesehen, wie sich auf diesem Glas, und das finde ich echt spannend, weil das siehst du erstmal, nee, was da passiert.
Ja, wenn schwarz wird nicht mehr essen.
Ja, auf keinen Fall, aber wir haben ja da auch jetzt nicht unhygienisch richtig gearbeitet oder irgendwas. Das will ich, da will man sich immer ein bisschen bildlich vorstellen, weil das passiert natürlich den meisten, ne? Dass man sagt, okay, da lange ich halt schnell mit dem Löffel oder da habe ich vorher da irgendwas gemacht. Macht das bitte nicht. Zieht euch Handschuhe an.
Ja.
Dann fermentiert das. Die Gläser, die müssen auch richtig schön steril sein. Und dann kommt das Ganze gut da rein, ohne extra Kontamination. Danke.
Oder?
Das war mein Wort, das ich gesucht habe.
So. Das ist ganz wichtig, dass du das an der Stelle auch nochmal sagst. Wir haben ja auch schon mal Schelte gekriegt, eifrigen Zuhörerinnen, die gesagt, ja, aber so einfach und nur kurz da irgendwie die Gläser da rein und so.
Da komme ich später nochmal genau drauf. Ja, das würde ich gerne ganz kurz nochmal dann später anschneiden,
okay,
wenn
also
du magst.
Also quasi eine Beantwortung einer, einer Hörerfrage.
Auf jeden Fall, das kommt dann bei mir nochmal. So, aber du hast ja gesagt, fermentiertes wirkt sogar verjüngend. Das ist ja für mich traumhaft.
Ja, das liegt am sogenannten Spermidin, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Dass beim Fermentieren entsteht, das regt die Autophagie an. Also das ist das körpereigene Zellrecycling. Alte Zellbestandteile werden besser abgebaut und wiederverwertet. Ein Mechanismus, der die Zellen jung hält. Also Smart Aging oder wie man heute so schön sagt, Longevity. Man kann also sagen, fermentiertes ist Vorratshaltung mit einem hohen Anti-Aging-Effekt und was auch einen Einfluss haben kann auf die Lebenserwartung. Also das finde ich irre spannend, da muss ich das so vorstellen. Wir haben so eigene Zell-Recycling-Systeme. Spermidin wird gebildet vom Körper selbst. Und dann so ab, ich würde mal sagen, so ab Mitte 40, Anfang 50 nimmt die eigene Produktion langsam ab. Und die Bedeutung, dass wir Spermidin mit der Nahrung zu uns nehmen, wird immer größer.
Ne? Ja, ja, logisch, gut. Ja,
und das macht Sinn. Bei dieser Autophagie ist es so, also das Zellrecycling, das ist die Alterung, da nimmt die Bereitschaft oder das Zellrecycling, weil weniger Spermidin unter anderem da ist, nimmt ab. Die Zelle altert schneller und stirbt dann ab, weil sich da eben quasi, weil das nicht mehr recycelt wird, diese Aminosäurenreste und die da drin sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Körper beispielsweise durch fermentierte Produkte, aber auch Pilze, alter Parmesan und so enthält Spermidin, Erbsen sind sehr spermidinreich, füttert mit diesem Stoff, damit man quasi die Zelle bei der eigenen Entmüllung unterstützt, weil der Körper nicht mehr so viel von dem Spermidin irgendwann produziert. Deshalb wird es wichtiger, auf die Ernährung zu achten.
Ja, und das steckt da alles drin. Alles in Kimchi, in Sauerkraut, in Joghurt, also alles, was ich fermentieren kann.
Genau, alles Klassiker der Fermentation liefern nicht nur Milchsäurebakterien, sondern auch deren Stoffwechselprodukte. Also sind A, gut für die Darmflora, sie füttern die Darmflora und man kriegt quasi Lebendige noch mit dazu. Also man sorgt für ein gutes Mikrobiom. Fermentation macht Lebensmittel haltbarer, nährstoffreicher, bekömmlicher und gesundheitlich in Summe deutlich wertvoller. Also kurz gesagt, es ist Vorratshaltung auf Mikrobiomart.
Okay, okay. Also Achim, du erklärst es ja uns immer so schön, das liebe ich. Also es war jetzt auch ganz viel Lob für das ganze Meal Prep, aber gibt es auch Dinge, die man besser vielleicht nicht vorkochen sollte?
Ja, also gibt es natürlich definitiv, obwohl es immer auch, wie du sagst, mit Hygiene zu tun hat und Kühlmöglichkeiten. Spinat zum Beispiel ist zwar gesund, enthält aber auch viel Nitrat, was gesund ist, aber wenn man ihn zu lange warm hält oder bei Zimmertemperatur stehen lässt, dann können Bakterien das Nitrat umwandeln und zwar in sogenannte Nitrosamine, die potenziell krebserregend sein können. Also da ist es wichtig, ne, wie ich es schon gesagt habe, lieber abkühlen lassen, einfrieren, statt warm stehen, oder dass man die halt mitschleppt. Ne? Oftmals ist es ja so bei einem Mealblock, dass man die in die Dose mitnimmt und hat jetzt keine Kühlmöglichkeit, dann ist es eher ungeeignet. Oder Fisch, besonders fettreiche Sorten wie Lachs oder Makrele, sind ebenfalls heikel, zwar wertvolle Omega-3-Fettsäuren, aber die oxidieren halt schnell bei Licht, Wärme oder Sauerstoff. Ich habe das eben schon zu den Ölen gesagt. Also lieber frisch oder tiefgefroren und nicht tagelang im Kühlschrank. Ja. Das ist da auch nicht so günstig. Oder Eierspeisen, da ist auch Vorsicht angesagt, weil sie halt eben anfällig sind für Keime. Hartgekochte Eier gehen ein paar Tage, aber Rührei oder ein Auflauf mit Ei, dann doch lieber frisch, jetzt auch nicht unbedingt so als Meal Prep. Und Kräuter oder Blattsalate, die verlieren halt an Aroma, Vitamin und Struktur. Besser erst frisch dazugeben oder Dressing getrennt aufbewahren. So. Was natürlich auch einen Vorteil haben kann, also da ist es die Dauer. Wenn ich jetzt quasi für den nächsten Tag oder für 2 Tage vorbereite, kann ich den Salat schon auch mal klein choppen, also klein hacken, schnibbeln.
Ja.
Und dann lufte ich das Gefäß, ich sag jetzt nicht Tupperdose oder so,
ja,
sondern in eine Box. Und dann in den Kühlschrank über Nacht. Und auch da werden die gesunden Inhaltsstoffe tatsächlich mehr.
Nee.
Ja.
Ja, auch bei Salat. Mhm.
Genau, genau. Also da denken wir ja häufig, naja, so ein geschnittener Salat vorgeschnitten.
Ja.
Der hat oft, wenn man den im Handel kauft, im Supermarkt, andere Nachteile, dass er, mikrobiell sozusagen belastet sein kann. Aber eigentlich, was die gesunden Inhaltsstoffe anbelangt, wird auch der Salat zunächst mal gesünder. Ah. Also natürlich, wenn man den jetzt zu lange stehen lässt, würde jetzt sagen, ein Tag ist so, zwei ist ja die Obergrenze, dann wird er auch echt läppisch und schmeckt dann auch nicht mehr. Aber auch der wird gesünder. Also wenn man jetzt quasi einen Salat muss man nicht wegschmeißen am zweiten Tag.
Aha. Also Meal Prep ja, aber mit Plan und ein bisschen Wissen über Biochemie. So.
Ganz genau. Also wenn man weiß, welche Lebensmittel wie reagieren, dann wird Vorratsküche nicht nur praktisch, sondern richtig clever, gesund. Health Prep eben, und wie das auf dem Teller oder im Tupper-Container aussehen kann, darum geht's jetzt.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Genug Theorie, jetzt wird gekocht. Denn Meal Prep heißt ja nicht eine Woche lang das gleiche Hähnchen mit Brokkoli, ne?
Ja, das wäre eher schlecht. Natürlich ist es perfekt für Berufstätige, Studierende, Familien oder einfach alle, die sich, ich würde mal sagen, Zeit sparen wollen. Ja, das finde ich immer ganz interessant, weil man beschäftigt sich ja ganz anders mit dem Lebensmittel und mit der ganzen Materie. Und das ist echt, also ihr müsst es mal probieren. Das funktioniert wirklich super gut. Der Fokus soll natürlich bei Meal Prep liegen auf schnell, haltbar und vor allem, mit was kann ich es kombinieren, ja? Also jetzt nicht nur sagen, okay, ich mache jetzt ein Gericht, sondern eher so Klassiker, Basis schaffen bedeutet, ich mache ein Grundprodukt, vielleicht Quinoa oder Reis, und kann da wirklich die Tage dann einfach Sachen hinzufügen und habe jeden Tag irgendwas anderes. Und man denkt, oh, ich habe heute nichts zu Hause. Ah, da denke ich dann doch vielleicht an meine Tomatensauce. Entweder habe ich sie eingefroren oder eingemacht. Und ja, was kann ich mit Tomatensauce alles machen? Es geht nicht nur die Pasta, wo ich sage, okay, ich hau die über meine Nudeln. Geht auch, schmeckt super gut. Aber ich kann mir da auch einen schönen Sugo mit Gemüse machen und kann das auch super mitnehmen. Und da habe ich dann ein Basisprodukt und kann dann wirklich 5, 6 Sachen damit machen.
Aber eigentlich ist ja jetzt mal Hand aufs Herz, Hand auf den Bauch, eigentlich ist es bei euch Köchen ja vieles in so einem Baukasten oder so ein ständiges Meal Prep, ne? Und was kommt bei dir so ein Vorrat?
Ja, also das ist wirklich so ohne Meal Prep. Also bei uns heißt Mise en Place.
Ach
ja. Das Mise en Place, ohne das geht's nicht, weil kann ja kein Koch. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar so Gedanken zerstöre, dass jeder Koch jedes alles am Abend frisch kocht. Das geht natürlich nicht. Also ich kann keine Suppe à la Menü zubereiten. Das funktioniert ja einfach nicht. Da müssten ja die Gäste 3
Stunden. Das ist mir allerdings auch eine Illusion.
Ja, darum meine ich
es auch. Ganz lecker, wann wir bei dir essen. So. Und dann hast du da Sachen gezaubert ist. Also ich mag es jetzt nicht so ausführen, dass euch zu Hause da nicht das Wasser so im Mund zusammenläuft. Aber
na klar, ihr könnt ja zu mir kommen.
Eine Jus, eine Soße.
Ja.
Und die war unfassbar gut. Und dann haben wir gefragt, ob wir da noch Nachschub haben.
Ja, die war aus. Ihr habt es wirklich bis zum letzten Tropfen. Die Familie Sam hat sie komplett leer gemacht.
Und dann hast du aber innerhalb von ein paar Minuten hast uns da was hingezaubert. Ja. Das heißt, das war eine vorbereitete...
Nein, nein, das nicht. Das war wirklich dann eine, also eine à la minute, sagt man schön bei uns, Soße, die ich dann wirklich gezaubert habe. Aber die Grundsachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Knochen bekomme, dann mache ich mir natürlich einen Basisfond und dann geht die Schühe los. Und eine Schühe dauert, bei mir dauert sie 2-3 Tage, ja, bis du das Ganze einkochst und bis das wieder dann mal fertig ist. Weil du hast am Schluss, ich kann ein Beispiel nennen, wir waren jetzt am Wochenende auf einer schönen Veranstaltung, also der Achim bei mir, und da gab es Wildessen. Ja, das ist das Gleiche. Das entsteht aus 20 Kilo Knochen. Ja, jetzt kann man sich mal hochrechnen, wie viel dann am Schluss übrig bleibt.
Wie viel entsteht?
Da bleibt am Schluss dann ein Topf mit ungefähr, wenn ich nicht lüge, 10 Liter übrig. Und dann musst du dir überlegen, wie lang kocht es ein und wie viel Aroma steckt dann da drin. Das geht natürlich nicht in 5 Minuten. Ja, und das, ja, darum geht es bei uns in der Küche alles auf das. Also egal, ob Soßen sind, Suppen sind, das wird vorgekocht, es wird auch eingefroren und ich sehe da auch gar nichts Verheerendes da dran. Also das würde nicht funktionieren auch.
Ja, man hat ja oft die Illusion, dass man denkt, ja, so, jetzt alles, also mise en place.
Mise en place ist ganz wichtig.
Heißt?
Also vorkochen, Meal Prep auf Ständeniveau. Das ist ganz schön gesagt. Also klar, es gibt auch Sachen, die muss ich frisch machen. Ja, am Abend wird der Kaiserschmarrn wird frisch gemacht. Ja, das ist ganz wichtig. Aber ich meine jetzt...
Aber die Kirschen, die drüber kommen, sind die, wahrscheinlich...
Wenn die eingelegt sind, dann sind die vielleicht auch noch von letztem Jahr. Wer weiß es? Verstehst du, wie ich meine? Das ist eigentlich Meal Prep. Und das finde ich ganz schön. Und auch nichts Verwerfliches. Das ist genau das Gleiche, wie das, was ich mache.
Nein, wird ja auch...
Nee, aber man muss das immer dazu sagen.
In dem Fall wird es halt auch noch leckerer.
Ja, das stimmt. So. Aber es ist so lustig, weil sich ja viele wirklich diese Illusionen jetzt auch wie bei dir, da denkt man sich, ja, man geht da hin, das wurde heute alles gemacht. Gar nicht möglich. Ja, weil dann müsste ich ja, oh Gott, ich wäre 24/7 nur in der Küche und müsste nur herrichten. Und es würde auch gar nicht so toll schmecken. Es würde nicht funktionieren.
Krass, aber also, das müsste ja auch echt ordentlich planen, ne?
Ja, die Planung ist das A und O in der Küche. Ohne die Planung, ich glaube, bei mir sind 60% eher Planung und 40% Kochen. Leider. aber ohne das funktioniert es nicht. Wenn du dir vorstellst, du hast einen 10-Personen-Tisch und du möchtest, jeder möchte ja das gleiche essen zur gleichen Zeit. Ja, bedeutet entweder das gleiche oder auch verschiedene Sachen. Ich muss ja alles auf den Punkt in diesem Moment fertig bekommen, dass es auch jeder kriegt, weil du kannst ja nicht die Vorspeise und der andere ist schon beim Dessert. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das ist, macht ja das Ganze aus. Aber auch der Einkauf, alles gehört da dazu.
Sie habt ja keine Mikrowellenküche da.
Nein, das nicht, um Gottes Willen. Nee, nee. Also, aber du musst natürlich schon wissen, wie du was vorbereitest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel abends ein Bankett habe und die kriegen ein Steckrübenpüree zum Beispiel, kann ich mir das natürlich am Mittag, koche ich mir da langsam was vor und dann am Abend wird es nur noch wieder erwärmt. Ja, das ist auch, das ist genau das, was wir machen.
Und wie tupperst du ein in der gehobenen Gastronomie? Kommt ja da nicht mit Tupperdüsen.
Nein, wir vakuumieren natürlich ohne Vakuumgerät. Ich glaube, in den meisten Fällen nichts. Natürlich ist es auch nicht so toll wegen dem Plastik, aber es hält natürlich das Ganze. Also besser geht's gar nicht mehr. Also ein Vakuumgerät ist schon toll, zieht die Luft raus und ich kann es entweder einfrieren oder ich lege es mir ins Kühlhaus, kommt natürlich immer drauf an, was es ist. Aber so ist es bei uns, die Vorratsküche.
Ja, das ist ja spannend. Aber was kommt bei dir so alles in Vorratstopf? Also was machst du quasi auf Vorrat oder auch zu Hause?
Bei mir zu Hause ist das natürlich nicht wie in der Küche, obwohl vieles schon ähnlich ist. Also auch gerade bei Suppen, Soßen, da mache ich mir wirklich einen großen Pott vor und dann friere ich das auch wirklich weg. Weil egal, ob es eine Bolognese ist oder ob es eine Suppe oder Soße ist, aber auch Curries, ein Chili zum Beispiel, kannst du super einfrieren. Aber was ich auch ganz klasse finde und das lieben bei mir zu Hause wirklich alle, ob jung oder alt, so Overnight Oats, also ein Müsli, ein ganz normales Müsli, das ist ja Meal Prep. Ja, bedeutet, ich richte mir das her, ich habe die ganze Woche was und ich finde jeden Tag, also du kannst es wirklich für 2, 3, 4 Tage aufbehalten, da passiert überhaupt gar nichts. Ja? Und ich finde jeden Tag wird es eigentlich noch ein bisschen besser. Und du hast eine Basis, an einem Tag gibst du mal Beeren dazu, an einem anderen Tag gibt es Nüsse, dann gibt es eine Banane und du hast jeden Tag ein anderes Frühstück. Also das finde ich schon toll.
Gibt es denn Lebensmittel, wo du sagst, die müssen richtig, richtig, richtig frisch sein? Also keine Ahnung, Hackfleisch jetzt, das macht mir jetzt auch nicht auf Vorrat.
Ja, da gibt's halt so ein paar Sachen. Klar, wenn es eingekocht ist, dann kann man es einfrieren, dann ist es nicht schlimm. Aber es gibt so ein paar Lebensmittel, die würde ich auf keinen Fall für Meal Prep benutzen. Fängt so bei der Avocado an. die oxidiert, ne, viel zu schnell, schaut einfach dann auch nicht mehr ästhetisch aus. Natürlich kann ich sie mir am Morgen noch mit in die Box legen, um das geht's gar nicht, ja. Aber auch Gerichte mit Rom, Fisch, Ei, du hattest vorher ganz kurz schon mal angesprochen. Natürlich auch wegen den Keimen, ne, Bakterien, da muss man wirklich sehr aufpassen. Salate finde ich spannend, dass du das so gesagt hast, da werde ich nochmal überdenken, weil eigentlich bin ich jemand, der wo sagt, oh, die Salate bitte. Und wenn dann nur das Dressing separat, na klar, dann kann ich mir das sagen, aber es ist halt nicht irgendwie effizient, dass ich sage, ich habe jetzt 5 Tage irgendwas vorbereitet. So, dann weiches Gemüse, also ich kann mir Gemüse, Ofengemüse super gut vorbereiten, aber sowas wie zum Beispiel Zucchini, Spinat, das wird so labberig, du hattest es nochmal mit dem Nitrat, das ist auch ganz spannend, schau, dann macht das auch wieder Sinn.
Kannst du mir vielleicht eine Sache sagen, die mit Sicherheit auch viele Meal Prepper interessiert. Mhm. Wie kriege ich einen Brokkoli? Also das ist ein Klassiker. Ja. Reis, Hühnchen, Brokkoli. Das ist irgendwie so der. Wie kriege ich den Brokkoli richtig geil hin? Dass du sagst, so, dann schmeckt der auch noch im Meal Prep.
Entweder machst du es im Ofen, das finde ich ganz schön, dass du sagst, okay, du schiebst ihn einfach ganz kurz in den Ofen mit ein bisschen Olivenöl, der braucht wirklich gar nicht lang, hat super Geschmack, super Aroma, ich gebe meistens noch einen Knoblauch oder Thymian dazu. Oder wer will gar nicht aufs Blanchieren verzichten will, weil er sagt, es schmeckt ihm am besten, wenn er wirklich im Topf gekocht ist, heißes Wasser, einmal aufkochen, Prise Salz drin, Brokkoli 2 Minuten, also ihr braucht nicht länger. 2 Minuten da rein, rausnehmen, ins Eiswasser und dann habt ihr den perfekten Brokkoli. Der ist giftgrün, der wird nicht grau, der schmeckt, der hat noch Biss, weil das Schlimmste ist wirklich, wenn du sagst,
Der ist so mehlige, verkocht,
mehlig, total, matschig, boah, das ist für mich, furchtbar. Geht gar nicht.
Und dann am besten noch, eben auch da gilt, ein bisschen Senf drüber im Dressing oder so.
Ach, schau.
Und dann hast du auch wieder diese Reaktivierung.
Ach, das ist schlau, schau, das werde ich auf jeden Fall machen. Und was noch ist, das sehe ich ganz oft in so Tupperdosen, gibt so Gerichte, wo dann erwärmt werden mit so ganz viel Käse überbacken, Aufläufe und das sieht schrecklich aus. Ja? Das läuft so aus, das Fett tritt aus, das wird so gummiartig. Also macht das bitte nicht. Also bitte keine Käse überbackenen Sachen. Ich liebe Käse auch, aber bei Meal Prep finde ich es wirklich ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen. Und auch bei Frittierten, das funktioniert nichts. Alles, was knusprig frittiert ist, es wird immer, also die verlieren ihre Textur und werden einfach nicht mehr schön.
Also, kein labbriger Spinat, keine Käseklumpen, klingt anständig. Wie gehst du denn praktisch vor? Also wenn du die Woche planst, also wie gehst du daran, dass es halt nicht so eintönig wird, ja, dass man, wie gesagt, immer den gleichen Einheitsbrei hat?
Also du fängst echt an und das ist eigentlich ganz schön. Da kannst du dir echt eine Liste machen. Da fängst du an und machst dir so ein paar Fragen. Also du fängst an, wie viele Mahlzeiten brauche ich eigentlich? Ja, überlege ich, bin ich zu 5, bin ich zu 6, esse ich allein, machen ja auch viele Singles, um Gottes Willen. Will ich Frühstück, Mittag und Abend essen, will ich nur Frühstück, was will ich mir preppen? Also, das ist so der Plan. So, und dann kann ich mir einen Essensplan starten. Also, es ist schon Vorarbeit, du siehst es, aber ich mach's halt einmal die Woche. Bedeutet, das machen wir eigentlich fürs Personalessen nicht anders im Restaurant. Ist ganz lustig, du setzt dich hin, du machst einen Plan, du sagst, okay, Frühstück, Mittag, die Woche gibt's das. Und dann hast du die Pläne, die kannst du ja alle 4 Wochen auch wiederholen. Das finde ich so spannend. Bedeutet, du musst sie ja nicht weghauen und sagen, okay, sondern du kannst sie ja nach ein paar Wochen in dem Zyklus einfach wieder rausholen. Mhm. So, und wenn du das geplant hast, dann hast du eigentlich schon mal das. Und dann ist wichtig, die Einkaufsliste zu schreiben. Das spart ganz viel Zeit beim Einkaufen, weil ich bin auch jemand, wenn ich keine Liste habe, ich gehe da und denke mir, oh, das schmeckt mir auch noch, passt auch noch gut dazu, einfach in den Warenkorb. Warenkorb, sage ich schon, in den Einkaufskorb. Ja. Und wenn ich das schon habe, dann geht's Einkaufen auch viel schneller, weil viele haben dann Angst und denken, oh Gott, einen ganzen Wocheneinkauf an einem Tag mit allen Zutaten, um Gottes Willen. Macht euch eine Einkaufsliste, arbeitet die ab und seid ihr auch schnell wieder draußen.
So. Thema Vorratshaltung, nur ein Einschub, was immer, was goldrichtig ist, für mich zumindest, ein Foto machen, bevor man einkaufen geht, vom Kühlschrank und von
dem... Ja. Ein Foto vom Kühlschrank?
Ja, finde ich. Weil oft stehst du beim Einkaufen und denkst, keine Ahnung, was hier ist, dann vom Avocado, war da noch was da oder war...
Ach, das ist schlau.
Keine Ahnung.
Das habe ich noch nie gemacht.
Ich irgendwie so einmal Vorratskammer, dann habe ich es zumindest bildlich irgendwie dann vor mir. Und ich kaufe dann nicht doppelt ein und so schmeißt man dann auch in Summe weniger weg.
Ja, das finde ich gut, habe ich echt noch nie gemacht. Echt? Werde ich vielleicht auch mal machen. Finde ich einen guten Tipp. Ja gut, und dann planst du dir eigentlich in der Woche entweder, die meisten nehmen tatsächlich den Sonntag. Also wenn man so ein bisschen Statistiken dann mal anguckt, ich glaube, die meisten Prepper stehen am Sonntag, weil da haben sie Zeit, stehen in der Küche und planen ihre Woche und fangen dann auch wirklich an zu kochen am Sonntag. Du kannst auch 2 Tage nehmen, du kannst auch sagen, ich nehme Sonntag und Mittwoch. Oder nur den Sonntag, also jeder, wie er will, ja, das sind keine, aber das macht schon Sinn, wenn ich immer den gleichen Tag nehme, weil da kriegst du so eine Routine und dann fällt dir das irgendwann gar nicht mehr schwer und da koche ich dann alles vor. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Und so kriege ich auch meine Abwechslung rein. Also bedeutet, ich habe einen Plan, ich weiß genau, was ich mache und bin nicht planlos in der Küche und sage, oh ja, vielleicht, oh, da habe ich noch Schinken, den schmeiße ich jetzt da rein oder auch nicht. Nee, ich habe meinen Essensplan. Viele kennen das auch von, ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt ja so Essensboxen, ist eigentlich nichts anderes wie Meal Prep. Die schicken dir genau das zu, was du die Woche kochst.
Ja.
Gar nicht so blöd für manche, das muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Also,
so. Und wenn ich das mal habe, die Organisation,
ja.
Worauf achte ich dann beim Lagern? Also ich kenne ja viele, die dann plötzlich wässrige Nudeln, schlaffes Gemüse in der Box haben und so. Also wie fülle ich es ordentlich ein, wie lagere ich richtig, damit es auch dann noch schmeckt?
Du musst auch wirklich schauen, warm oder kalt, ist es gemixt oder ist es herzhaft und süß, ist es frisch? Also da muss man erstmal so einen Grundplan machen. Und dann liegt es auch tatsächlich oft an den falschen Behältern. Ja, am besten sind Glasdosen, finde ich, mit dichten Deckeln. Die halten wirklich schön dicht, nehmen keine Gerüche an. Das ist mir ganz wichtig. Das ist was, das finde ich schrecklich, wenn ein Essen nach Kühlschrank oder Plastik, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist für mich so, dann ist vorbei. Also wenn das nach Kühlschrank oder nach Plastikdose schmeckt. Ja, und für Suppen, warme Gerichte, da eignen sich am besten eigentlich so Thermobehälter. Gibt es auch ganz viel schon so To-Go-Boxen. Das finde ich ganz schön, weil dann bleibt die einfach genau in der richtigen Konsistenz. Natürlich keine 25 Stunden, um Gottes Willen, das muss man auch dazu sagen. Ja, und dann gibt es diese tollen Boxen inzwischen mit mehreren Fächern. Die finde ich super, weil das Ganze wird dann wirklich getrennt. Jetzt lacht mein Papa, der isst seit Jahren von so einem Teller. Kennst du diese Porzellanteller, wo wirklich die verschiedenen Fächer hat? Das erinnert mich immer ein bisschen an Krankenhaus.
Ja, ja, absolut.
Er liebt das, dass sich der Knödel nicht mit dem vermischt, mit dem Gemüse. Da ist immer alles schön getrennt. Gibt es als Dose auch.
Wir haben mal so Teller von Alcatraz aus dem San Francisco, aus dem Gefängnis irgendwie bekommen. Die hatten auch so eine Aufteilung. So.
Ja, darum meine ich, man kennt das aus dem Gefängnis oder aus so, weil die das ja auch so erwärmen oder auch nicht, damit das nicht vermischt. Also eigentlich hat es schon auch, die machen auch Meal Prep.
Da geht es aber um Portionierung, ja, dass jeder den kleinen Schlag kriegt wie der andere.
Da denkt keiner an gesund oder nicht wahrscheinlich, ja. Und beim Erwärmen ist es dann einfach noch so, Mikrowelle, Pfanne oder Topf, da muss man halt immer je nachdem schauen, was es ist. Ja. Und ganz wichtig, erst einfrieren, wenn es wirklich komplett abgekühlt ist. Ja, und am besten in Portionen einfrieren und am besten, wenn ihr ganz gut seid, dann beschriftet ihr das Ganze dann noch. Dann seid ihr richtig dabei. Ja, dann hast du eigentlich alle Punkte gut abgearbeitet, würde ich sagen.
Jetzt werden wahrscheinlich manche denken, oh, jetzt hat es Mikrowelle gesagt. Auch Mikrowelle hat tatsächlich auf manche Lebensmittel eine positive Wirkung, was die Mikronährstoffe anbelangt. Aber da sage ich dann immer mal wieder was zu, so wenn es um diese Lebensmittel geht. Also macht nicht die Lebensmittel grundsätzlich kaputt, sondern auch kann dazu führen, dass man beispielsweise Beta-Carotin besser aufnehmen kann, weil eben die Zellstruktur so angeknackst wird, dass wir die besser aufnehmen können und besseren Zugriff haben.
Na, das finde ich super.
Ja, das klingt fast wie eine kleine Wissenschaft für sich. Gibt es Dinge, die man besonders gut einfrieren kann?
Ja klar, gekochtes Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte sind wirklich Spitzenreiter. Soßen, Pesto, Curry, Gulasch, Suppen, oh Gott, One-Pots, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Das alles lässt sich wirklich ganz super einfrieren und im Alltag einfach wieder auftauen.
Genauso wie unsere Tomatensoße, die gibt's nämlich jetzt.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
1 Kilo Kirschtomaten.
Genau, ich würde die ganz klein nehmen. Die Mini-Tomaten, je kleiner die Tomate, umso mehr Lycopin steckt drin.
Eine Dose Dosentomaten, aber die kleinen.
Und ungeschält, weil in der Schale ja die meisten gesunden Inhaltsstoffe drinstecken. Und noch besser ist, wenn die Tomaten sonnengereift sind. Auch das steht meistens mit drauf.
3 rote Zwiebeln.
Sehr gut, die auch einen Moment liegen lassen, so 10 bis 15 Minuten, also möglichst klein schneiden und dann einen Moment zur Seite.
Sowie 3 Zehen Knoblauch.
Am besten zerdrücken, oder was sagst du? Also schön quetschen.
So mit der Reibe, ja, das macht mich richtig glücklich, der Geruch.
Und auch einen Moment liegen lassen.
1 Esslöffel weißer Balsamico.
Sehr gut.
Dann Thymian, Rosmarin, Oregano.
Leckerer
Geschmack. Und 80 Milliliter natives Olivenöl.
Sehr gut. Kann man natürlich für Tomatensoße, ist wunderbar, wenn man Olivenöl nimmt, kann man auch genauso gut ein Rapsöl nehmen. Aber hier passt das Olivenöl besser.
Das stimmt. Und etwas Haushaltszucker oder Ahornsirup.
Was hältst du von Dattelsirup?
Das kann man auch machen.
Und von Zuckerrübensirup?
Das kann man auch machen. eigentlich, was man zu Hause hat. So, dann kommt kurz die Anleitung. Es ist so einfach, die Zwiebeln und den Knoblauch klein schneiden, dann, wie Achim meint, gerne 20 Minuten etwas stehen lassen. Bei mir ist es schon Routine geworden. Das Ganze nun in etwas Olivenöl anschwitzen. Muss auch nicht super heiß sein. Der Knoblauch sollte dann auch wirklich nicht schwarz werden, sonst wird's bitter. Das wollen wir auf keinen Fall. Dann mit der Süße vom Dattelsirup, vom Ahornsirup, was ihr zu Hause habt, karamellisieren, mit etwas Essig ablöschen, die Tomaten zugeben, gern vorher auch richtig schön klein schneiden, Kräuter dazu und alles richtig gut einkochen lassen. Umso länger, umso leckerer wird sie und umso gesünder. Die Kräuter dann wieder rausnehmen, nicht zu lange einkochen, das ist immer ganz wichtig. Die nimmt man wirklich nach ungefähr einer Stunde wieder raus. Da kommt dann auch nicht mehr, dann schwimmt nur noch ein Ast drin. Dann am Schluss, wer möchte, kann es pürieren. Das bin eher ich. Oder wenn man es mag, kann man es gerne auch stückig lassen. Das macht gar nichts, das ist je nach Gusto. Und dann in heiße, sterile Gläser einfüllen. Und jetzt kommt noch ein ganz kurzer Tipp oder auch die Zuhörerfrage, weil das kam ja, man kann das nicht nur einfach nur in Gläser abfüllen. Das stimmt natürlich, das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Aber es gibt ja zu Hause auch so Einmachkochtöpfe, das finde ich ganz spannend. Also ganz kurz nochmal erklärt, wie wecke ich richtig ein? Ich nehme ein Glas, sterilisiere dieses Glas in Wasser am besten, 100 Grad, aufgekocht, dann ist es wirklich keimfrei. Dann gebe ich meine heiße Soße rein. Das ist ganz wichtig, ja, dass die wirklich gekocht ist, dann kommt die da rein. Dann kommt der Deckel drauf und klar habe ich das auch schon ab und zu gemacht, dass ich es einfach umdrehe und stehen lasse. Aber ich will nochmal dazu sagen, das mache ich wirklich nur bei Sachen, wo ich weiß, ich verbrauche es innerhalb von ein paar Tagen, ich habe es im Kühlschrank und ich habe es nicht auf Vorrat für 6 Monate gekocht. Mhm. So, das ist ganz wichtig und das war auch der feine Unterschied von dem Ganzen, weil es gibt natürlich diesen Botulismus, das ist die Fleischvergiftung. Das ist auch wirklich nichts, wo man spaßen kann. Das ist ja, das wirklich ist
eine Bombage. Also das ist ja quasi ein Anaerobier, so warte ich was. Mhm. Das habe ich in der Konserve. Und der ist nicht ohne. Also das ist, wenn so eine Dose so eine Bombage macht, so heißt es, ne, wenn die sich so aufwölbt, dann wird es echt gefährlich.
Ja. Und das gibt es beim Eingekochten natürlich auch. Mhm. Bedeutet, wenn ich das nicht richtig mache. Und jetzt kommt nämlich das, was ganz viele wirklich vergessen bei sowas. Also, wenn ich das einkoche und mir unten in den Keller stelle, bedeutet, ich nehme einen Einkochtopf oder ich nehme einfach einen ganz normalen Topf. Das geht genauso. Ja. Und stelle die verschlossenen Gläser nochmal bei circa 92 Grad, also knapp unter 100 und wirklich es kommt immer darauf an, wie und was es ist und ob ich wirklich die Temperatur so gut halte, 1 bis 2 Stunden werden die da drin nochmal gekocht, obwohl schon fertig ist.
Also in dem Fall ist es ja gut bei der Tomatensauce, weil mit dem Erhitzen wird die ja nur gesünder. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch, haben wir ja erzählt, wo man das nicht so lange so erhitzen muss. Das ist natürlich auch für die besonders Acht geben wollen und die eben eine Soße machen wollen, die besonders lange halten.
Nur, dass man das wirklich auch einmal erklärt, wie es wirklich original, also zubereitet wird. Ja, und dass man wirklich auf alles eingeht. Das ist auch wichtig, ja. Man muss wirklich ein bisschen abwägen können. Bei mir ist es so, ich kann es natürlich schon viel besser abwägen, was ist da gefährdeter und was nicht. Bei Fermentierten zum Beispiel, finde ich ganz spannend, ist es nicht der Fall. Also da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr da was für, da ist wirklich die Chance ganz, ganz, ganz gering.
So, und wie lange ihr diese Tomatensauce jetzt einlagern könnt, also ob man die wahrscheinlich in 50 Jahren auspackt und ob ihr jetzt so lange auf Vorrat kocht, darum geht's jetzt.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
So Achim, nach all den Tipps und Tricks müssen wir aber auch mal ehrlich sein. Wie lange ist denn alles haltbar?
Ich würde sagen, das finden wir heraus mit unserem Haltbarkeitsquiz. Also Nudeln, Kohl, Brot, Gemüse, Obst. Wie lange hält sich das Eingefrorene?
Ja, pass auf, ich quiz dich einfach.
Ja,
bitte. Also Brot.
Welches Brot?
Ja, ja, das ist wirklich eine super gute Frage. Wir unterscheiden in ganzes Brot, in Scheiben oder in Brötchen und Toastbrot. Es gibt wirklich Brot.
Also ich würde sagen, ganzes Brot 5 Monate, Scheiben 3 bis 4 Monate. Und was hast du noch gesagt?
Ja, und Brötchen und Toastbrot.
Ja, außer 3 Monate.
Ja. Also da bist du echt mit Scheiben, also manche sind wirklich auch nur 1 Monat. Es kommt echt drauf an, wie du das lagerst, wie der Gift. 1 bis 3 Monate im Tiefkühlfach. Und das ganze Brot ist am einfachsten. Bis zu 12 Monaten, kommt natürlich auch drauf an, wie ich es lager. Aber da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Und wie mache ich das, dass das nicht so furchtbar irgendwie nach Gefrierbrand und so? Beim Brötchen ist es dann, sind die zu lange eingefroren ja. oder so?
Also du kannst die wirklich, dann kriegen die so ganz eine Schicht außenrum mit so Kristallen und die schmecken einfach nicht. Kriegen eine weiße Schicht. Die verbrennen richtig, ja. Und das schmeckt einfach auch nicht mehr. Kriegst du beim Backen auch nicht mehr weg.
Okay.
Wirklich luftig verschließen ist ganz wichtig, dass eben keine Feuchtigkeit mehr drin ist und dann kannst du die super einfrieren und kompakt ist wichtig. Und nochmal umwickelt mit irgendwas, was du hast, egal ob es Folie ist, egal ob es ein Stück Tuch ist, aber einfach, dass es kompakt ist. Ganz wichtig. Okay. Dann funktioniert es.
Weiter geht's.
So, Obst.
Was für ein Obst?
Also die normalen Obstsorten, wo man so kennt, so Himbeeren, Erdbeeren, Apfel vielleicht auch.
Kann man auch Trauben einfrieren und so?
Kann man. Kann okay. man? Aber es gibt Obst, das ist natürlich durch die Schale bei den Trauben nicht ganz so optimal wie jetzt zum Beispiel eine Beere, finde ich jetzt. Weil die zieht sich durch den hohen Wassergehalt natürlich viel mehr zusammen wie jetzt eine Beere an sich. Also
hast du schon mal einen Apfel eingefroren?
Ja.
Ganzen? Und das geht auch?
Das geht auch.
Ach was, aber der schmeckt doch nicht mehr so, wenn der auftaut, oder?
Es kommt immer drauf an, wie ich den einfriere. Aber
wie frierst du den ein?
Also, wenn ihr was einfriert, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Bedeutet, ich nehme es und mache es in die kleinsten Teile, dass es wirklich überall gefriert. Pilze zum Beispiel. Ja, ich nehme Pilze, ich schneide die wirklich in so kleine Stücke, wo ich brauche, auf ein Blech, in eine Schüssel, Tiefkühler, dann sind sie einzeln gefroren, super gut. Dann nehme ich sie wieder raus, zusammen in eine Box und dann friere sie wieder ein. Bedeutet, ich habe überall alles gefroren,
ja, verstehe.
Aber sie kleben nicht zusammen.
Verstehe. Also wäre es gut, wenn ich jetzt einen regionalen Apfel habe, saisonal, kann ich einfrieren und dann habe ich quasi, ich würde mal sagen, dann wäre es schon gut, wenn der sich mindestens 6 Monate einfrieren lässt, weil dann habe ich genau den Punkt, wo man oft nur gekühlte Ware kauft, irgendwie so. Und dann hätte ich noch was regional Saisonales aus dem Vorjahr. Also ich würde sagen, 6 Monate.
Ja. Da bist du echt gut dabei, kannst du sogar noch länger, 9 bis 12. Da passiert wirklich gar nichts. Auch mit den ganzen Nährstoffen, das ist eigentlich echt super. Klar, sowas wie Wassermelone, Traube, wir haben es kurz angesprochen, die sind natürlich nicht so toll. Beim Gemüse, was denkst du da?
Insgesamt Gemüse.
Insgesamt. Ich kann jetzt nicht jedes, aber...
2 Jahre.
Ja, da gibt es wirklich Unterschiede. Bedeutet, man gibt es bei manchen wirklich nur 4 Monate, ja, bevor dann anfängt, irgendwas sich zu...
Welches denn? Immer so gesagt, was sind sie nur 4 Monate? Das ist also, Irreführung.
Das ist Irreführung und darum hast du gedacht, es ist länger. Es geht auch bis 12 Monate, aber es sind so welche wie Brokkoli, die sollte man tatsächlich nicht... Nee, länger? Ja,
nein.
Ach so.
Brokkoli ist es sowieso. Aber das ist gut, dass du das sagst, weil bei Brokkoli ist es tatsächlich so, dass ich auch immer empfehle, dass man möglichst TK-Ware auch nimmt. Ja, weil der schnell verliert. Brokkoli verliert sehr schnell seine gesunden Inhaltsstoffe.
Und das vergessen viele und auch wirklich da 4 Monate. Wenn ich jetzt eine Karotte habe, ist es nicht ganz so schlimm. Die kann ich tatsächlich auch länger einfrieren, bis 12 Monate. Ja, das finde ich ganz gut. Oder man kann auch blanchiertes Gemüse einfrieren. Das finde ich auch nicht schlecht. Bedeutet ganz kurz, wirklich nur 1 Minute, ja, nicht länger. Und dann bleibt wirklich alles kompakt da drin. Das finde ich ganz gut. So, jetzt noch eine. Kannst du das aussuchen? Wir machen Haltbarkeit von...
Fleisch.
Von Fleisch? Ja, dann machen wir Fleisch.
Fleisch würde ich sagen, wenn man jetzt an den Ötzi denkt, der hat sie ja sehr lange gehalten. Oh Gott. Ne? Ob der jetzt noch essbar war, weiß ich jetzt nicht. Aber je fetter ein Fleisch, umso weniger lange kann man es tatsächlich
einfrieren. Das stimmt, aber da frage ich jetzt natürlich den Profi hier. Ne?
Ich würde schon auch sagen, so 6 Monate.
Ja.
Also ein mageres Fleisch 6 Monate, was fetthaltigeres eher weniger.
Achim kennt sich natürlich super da aus. Er hat vollkommen recht, fettes Schweinefleisch, aber viele wissen es wahrscheinlich nicht. Und das ist wirklich am wenigsten haltbar. 3 Monate. Also da muss man wirklich aufpassen, umso fetter, umso weniger haltbar. Das kann man sich ein bisschen so im Kopf lassen. Rindfleisch zum Beispiel oder Geflügel, das kann erst 10 bis 12 Monate, also es ist ja so eine Faustregel, so bis zum Jahr ist alles. Es gibt noch Sachen, die kann man auch länger haltbar machen und auch länger einfrieren, aber es verliert einfach an Geschmack, an Konsistenz, die verändert sich. Also das ist einfach der Grund. Es ist nicht ungenießbar danach. Gut, bei Hackfleisch nochmal eine Ausnahme, maximal 3 Monate. Weil da bildet sich natürlich auch diese...
Auch eine sehr hygienische Vorbehandlung und so weiter.
Ja,
ne? Das würde ich da jetzt nicht empfehlen, dass man die auf dem Holzbrett zu Hause dann das Hackfleisch und dann einfriert. Das ist natürlich
und dann auch mit dem Gefrierbrand. Der hat einfach viel mehr Angriffsmöglichkeit durch das, dass es so klein ist. Ja. Und da ist es einfach auch eher weniger. Ja, ist ja gut. Du hast dich echt gut geschlagen, würde ich sagen.
Tja, immerhin. Ja, das mit dem Thema Haltbarkeit finde ich auch so spannend, fasziniert mich irgendwie. Ne? Es gab ja die Einmannpacks bei der Bundeswehr, die E-Packs, stimmt, wo die, keine Ahnung, Leberwurst drin ist, die 50 Jahre haltbar ist und so und total verrückt. Ich möchte es nicht unbedingt essen. Ich folgte auch jemandem bei Instagram, der ja quasi so alte Konserven nochmal öffnet und guckt, wie sieht das so nach 80 Jahren, 90 Jahren.
Isst er die auch?
Das Lebensmittel, also habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber zumindest ist es so dieser Entpackungs, ja, krass, die Entpackungsneugier, ja, und so. Ja. Ja, finde ich ganz spannend, wie sie Lebensmittel auch tatsächlich halten, wenn die dann wirklich luftdicht, wenn man das hinkriegt.
Also sowas begeistert mich natürlich immer.
So viele Infos, die fassen wir nochmal zusammen.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
In unserer kleinen Küchenpoesie, wir haben ChatGPT gefragt, fass uns das Wichtigste aus dieser Folge nochmals Reim zusammen. Rausgekommen ist das hier. Plan voll, Kopf leer, was esse ich bloß? Meal Prep rettet dich ganz famos. Nicht heiß, einfrieren lieber cool. Glas statt Plastik, das ist die Rule.
Tomate, Kohl und Hülsenfrucht sind Vorratsgold mit Supermacht. So wird dein Essen klug und fein und ganz von selbst ein Health Design. Das war unsere Portion Meal Prep fürs Gehirn. Egal, ob ihr euch selbst kocht oder für die ganze Familie, ein bisschen Planung, ein bisschen Wissen und euer Alltag läuft gleich ganz entspannt.
Wenn ihr direkt loslegen wollt, das Erfolgsrezept findet ihr in den Shownotes und ein Video, wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf Instagram und zwar auf Is Ernährungswissen mit Biss und natürlich bei Antonina und mir. Klickt euch da mal rein.
Bis zur nächsten Folge, macht's gut und ciao.
Tschüss bei Is Ernährungswissen mit Biss. Bis zum nächsten Mal.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst« ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.